Guten Morgen miteinander. Ich sehe, ihr seid gut getroffen heute Morgen. Kein Wunder, wenn man so ohne Masken ist. Das ist halt schon etwas anderes. Ich habe vor dem Gottesdienst da hinten gesehen, da ist eine junge Frau gestanden bei der Ruth Mose, bei der Begrüßung. Ich dachte, was ist denn das für eine Frau? Da habe ich gemerkt, dass es meine Frau ist. Ja, also man nimmt die Leute wieder ganz neu wahr und das ist ja super. Ja, wo mein Vater meine Mutter geheiratet, also meine Stiefmutter, sind wir auf Füssen in Ferien. Meine Stiefmutter ist dort schon, weiss nicht, Ewigkeiten angegangen immer. Sie hat ein Auto gehabt, wir hatten kein Auto gehabt. Und dann sind wir auf das Füssen. Und sie hatte Golf, das mag mich erinnern. Und ich mag mich erinnern an ihre Route, die sie gefahren ist. Wir sind nachts losgefahren und dann ist man einmal auf einen grossen, riesigen Kreisel gekommen. Und das ist der außerhalb von Eglisau. Habe ich da gemerkt, der Letzte? Da habe ich daran erinnert. Und Füssen, dort ist ja das Neuschwanstein, das Schloss. Und da sind wir natürlich auch einmal gegangen und die Führung gemacht und so. Und das ist ja der Inbegriff von einem Märlischloss, oder? Je nachdem, eben im Winter noch bei Schnee und Sonne. Also, das ist gigantisch. Und das ist ja auch ein Besuchermagnet. Also, da können sie aus aller Welt schauen. Und da kommen etwa 1,5 Millionen Leute jedes Jahr für das Neuschwanstein anzuschauen. Und es ist ja auch so die Vorlage für Disneyland. Und das ist einfach der Inbegriff, oder? Und es ist ja eigentlich verrückt. Das ist ein Schloss, wo man denkt immer so, eben Mittelalter und so. Aber das hat ja nichts mit Mittelalter zu tun. Das ist ja erst Ende vom 19. Jahrhundert gebaut worden. Also um 1890 rum und so. Nicht? Das eigentlich in der modernen Zeit. Ein anderes Schloss, das dann schon eher eine Burg ist, so eine Festung, das ist das Isle of Donnan in Schottland. Das ist eine alte Burg, 1220, so richtig das, was man sich unter Burg vorstellt. Und natürlich auch ein bisschen wilde Gegend und so, da Highlander und so. Also da gehen natürlich die Leute auch, hat auch einen Haufen Leute, 300'000 Besucher alle Jahr. Also Burgen und Schlösser, die üben ja Faszination auf uns aus. Und bei dieser ganzen Faszination geht einem so ein bisschen vergessen, dass ja Burgen eigentlich ein Instrument gewesen sind, um Menschen zu knechten. Das war ein Instrument gewesen, um seine Macht zu festigen und demonstrieren und eigentlich im Normalfall Leute in Unfreiheit zu behalten. Oder es waren Orte gewesen, wo man Leute in Kerken gefangen gehalten hat, über weiss nicht wie lange Zeiten. Also das sind eigentlich Festungen sind eigentlich Symbol von der Macht und von der Unfreiheit und von der Knechtschaft. Und es ist eigentlich, damit Menschen in der Geschichte können in die Freiheit kommen, dann hat das eigentlich immer damit zu tun gehabt, dass sie so Festungen haben müssen erstürmen und zerstören, um wirklich in die Freiheit zu kommen. Und es ist interessant, oder, dass bei uns in der Schweiz so viele zerfallene Burgen vorhanden sind und keine mehr, die es gibt. Das sagt ja auch irgendetwas. Also das ist etwas, das Erstürmen von Festungen, damit man in die Freiheit kommt, das ist auch etwas, was das Volk Israel erlebt hat. Auf ihrem Weg ins verheißene Land, wo ja ein Weg war von der Gefangenschaft in die Freiheit. Und dann war es auch so, dass das etwas ist, das man vergleichen kann mit einer geistlichen Landkarte. Das habe ich ja so ein bisschen ausgeführt beim Thema Identität. Also der Weg vom Volk Israel, wo so ist wie eine geistliche Landkarte, wo das Volk an verschiedenen Orten war, in Ägypten, in der Gefangenschaft, in der Wüste, auf Umwegen unterwegs, in Babylon, im Exil und natürlich in Kanaan, im gelobten Land, im Land der Freiheit. Und das war ein Ort, der verschlossen war durch Städte, die befestigt waren. Und das haben Kundschaften gesehen, die das verheißene Land auskundschaften und so Stadt im 4. Mose 13, ab Vers 25. 40 Tage lang erkundeten die 12 Männer das Land. Dann kehrten sie zurück. Als die Kundschafter in Kadesh in der Wüste Paran eintrafen, berichteten sie Mose, Aaron und dem ganzen Volk, was sie gesehen hatten, und zeigten ihnen die Früchte aus Kanaan. Sie sagten zu Mose: Wir sind in dem Land gewesen, in das du uns geschickt hast. Du hattest recht. Dort fließen Milch und Honig. Sieh dir nur die Früchte an. Allerdings leben mächtige Völker dort. Und ihre Städte sind gewaltige Festungen. Also die Kundschafter, die sind im Land gesehen, wo Mose sie angeschickt hat, das verheißene Land, wo dem Volk geschenkt werden. Es ist ein Land gesehen, wo Milch und Honig geflossen ist, wo es riesige Früchte gab. Es ist ein Land vom Überfluss gesehen, ein wunderbares Land, das Land von der Freiheit. Aber es war befestigt. Es war befestigt. Es hat befestigte Städte gegeben, wo das Volk daran gehindert hat, in das Land einzuziehen und dort in Freiheit zu leben. Und eine von diesen Städten, die sie hier gesehen haben, das war Jericho. Und das ist eigentlich so etwas wie ein Bild für unser geistliches Leben. Die Ort von der Wüstenwanderung vom Volk, das kann man ja auch so als geistliche Landkarte sehen und als Bild auch für unser Leben und Erleben. Und wenn das so ein Bild ist, dann ist auch die Eroberung von Jericho so wie ein Bild für unser geistliches Leben. Dass wir müssen Festungen zerstören, um in die Freiheit hineinzukommen. Wenn man das Bild so sich betrachtet, dann ist es ja eigentlich so, dass wenn man über ein Jordan kommt, das ist eigentlich der Moment, wo man zum Glauben kommt. Wie beim Volk Israel, wo sie über ein Jordan gegangen sind. Und dann ist das Land vor ihnen. Und so ist es eigentlich bei uns auch. Oder? Nachdem man über ein Jordan ist, sein Leben Jesus gegeben hat, kommt man ins Land von der Freiheit. Und dann gibt es eine Festung dort. Festungen, die man einnehmen muss. Und so kann jeder von uns so ein persönliches Jericho haben. Oder verschiedene Jericho, wo wir müssen einnehmen müssen, so geistliche Festungen, um wirklich in die Freiheit zu kommen. Und das kann sein, dass man das gleich machen muss, wenn man zum Glauben kommt. Aber das ist eigentlich etwas, das immer wieder dran sein kann. Unsere geistliche Festungen, das können traumatische Erlebnisse sein, die einem gefangen halten. Dass man Mobbing erlebt hat, wo einfach noch nachhält. Oder ein Verlust von einer Freundschaft oder von einer Partnerschaft, die einem gefangen nimmt und nicht frei macht für Neues. Verlust von geliebten Menschen. Oder vielleicht übergriffige Menschen, die man in verschiedensten Formen in seinem Leben erlebt hat. Das sind traumatische Erlebnisse, die können einem gefangen halten. Oder falsche Selbst- und Weltbilder, selbstkonstruierte Wahrheiten, wenn ich sie letztes Mal so ein bisschen angesprochen habe. Das kann Selbstüberschätzung sein, aber auch ein Bild von Minderwertigkeit. Oder es können Festlegungen sein, so Festlegungen aus Erfahrungen. Zum Beispiel die Erfahrung, die so wie eine Festlegung ist, die Verantwortung ist immer bei mir. Die bleibt immer an mir hängen, oder am Schluss. Oder Glück, das ist immer auf der Seite der anderen. Habt ihr schon geschaut? Das ist ja immer interessant, wenn man so Gesellschaftsspiele miteinander macht. Oder? Da gibt es die einen, die haben immer das Gefühl, sie haben kein Glück. Oder? Und dann werden sie mit der Zeit verrückt und stinkig. Oder? Noch nie erlebt. Aha. Ja, sonst hätte ich gesagt, müsst ihr mal zu mir spielen, oder? Ich bin eben auch so einer, oder? Wenn man denkt, Glück teilen nur die anderen und irgendwann geht es mir auf den Sack, oder? Oder man denkt, das Zweitbeste ist nur für mich. Das Beste haben immer die anderen. Oder meine Meinung ist nicht gefragt. Kann auch so eine Festlegung sein. Oder eine Festlegung, die aus der Identität rauskommt, wo meine Geschichte mir so ein bisschen aufdrückt. Auch das kann etwas sein. Erlebnis auf der geistlichen Landkarte. Oder Aussagen über mich, die zu einer Festlegung werden können. Oder von mir haben sie ja immer gesagt, er hat goldige Hände, aber er ist nicht der Schleust. Darum kann nicht viel aus dem Werten, oder? Und nachher habe ich gemerkt, dass ich keine goldigen Hände habe, oder? Und dann wird es halt schwierig, oder? Das verfolgt einem irgendwie, oder? So Sachen. Können Festlegungen sein, die andere über dich sagen. Vielleicht sagen sie, du bist ein Zappel, Philipp, oder du bist ein Träumer, oder? Oder vielleicht sagen sie, es ist schwarzer Schaf bei uns und das bleibt irgendwie. So Festlegungen. Oder Lebenslügen, wo man aufsitzt. Alle sind gegen mich. Oder aus mir wird nichts. Niemand interessiert sich für mich. Oder vielleicht Lebenslügen, wenn etwas richtig gemacht sein muss, dann muss ich es selber machen. Oder die Lebenslüge, perfekt ist gerade gut genug. Oder Emotionen, die einem gefangen halten, können auch so Festungen sein, die einem gefangen halten. Hass, wo vielleicht unterschwellig vorhanden ist. Wut, wo man nicht los wird. Enttäuschung, die einem lahmlegt. Auch das können so Festungen sein. Oder Gewohnheiten. Gewohnheiten. Den Kopf in den Sand stecken, sobald Gefahr naht. Oder die Schwierigkeiten aus dem Weg gehen und dann irgendwie gefangen sein in Sachen. Schwätzen, ohne nachzudenken. Geistliche Festungen, das kann ja eigentlich alles sein. Oder? Ich habe euch ein paar aufgezählt. Aber es kann eigentlich alles sein, was uns hindert, in dem Leben zu leben, wo Gott euch schenken möchte, ein Leben in Freiheit. Und darum müssen wir so Festungen einrissen, damit man in die Freiheit kommen kann. Und das bedeutet ein Kampf. So wie es halt in der Geschichte immer so war, dass Festungen erstürmt werden müssen. Und das ein Kampf ist, ist das auch im übertragenen Sinn ein geistlicher Kampf, wo wir hier kämpfen müssen. Und von diesem Kampf, von dem redet Paulus im 2. Korinther. Da schreibt er den Korinther: Da wäre nun noch eine persönliche Angelegenheit zu klären, die ich mit euch im Geist der Liebe und Güte Christi regeln möchte. Einige von euch sagen mir nach, ich sei unterwürfig und ängstlich, solange ich bei euch bin, aber mutig und zu allem entschlossen, wenn ich nur weit weg bin. Zwingt mich bitte nicht dazu, tatsächlich hart durchgreifen zu müssen, wenn ich zu euch komme. Auf jeden Fall werde ich energisch gegen alle vorgehen, die mir allzu menschliche, ja selbstsüchtige Absichten unterstellen. Natürlich bin auch ich nur ein Mensch, aber mit selbstsüchtigen Mitteln kämpfe ich nicht. Die Waffen, mit denen ich kämpfe, sind die Waffen Gottes. Sie sind mächtig genug, jede Festung zu zerstören, jedes menschliche Gedankengebäude niederzureißen. Einfach alles zu vernichten, was sich stolz gegen Gott und seine Wahrheit erhebt. Alles menschliche Denken nehmen wir gefangen und unterstellen es Christus. Jetzt bin ich, glaube ich, irgendwo noch immer falsch gelandet. Da schreibt der Paulus von Festigen. Geistlichen Festigen. Festigen vom Stolz von den Korinther, die sich über ihn erhebt haben und gefunden haben, sie können es besser als er. Er redet aber auch von Festungen, von verdrehten Wahrheiten, die sie über Paulus verbreitet haben, dass er selbstsüchtig handeln würde. Aber er schreibt ja eigentlich auch ganz allgemein über geistliche Festungen und einen geistlichen Kampf. Und darum schreibt er ja, dass er nicht mit menschlichen Waffen kämpft, sondern mit geistlichen, mit den Waffen von Gott, mit geistlichen Waffen. Und der geistliche, der Kampf, der geistliche, der kann so aussehen, dass man sein Denken gefangen nimmt unter den Gehorsam von Jesus. Dass man sein Denken Jesus unterstellt. Und im Fall von den Korinther, da hätte das bedeutet, eben nicht zu gross von sich zu denken und zu meinen, man sei ein Siebensicher. Nicht auch irgendwie zu realisieren, dass man alle aus der Gnade leben, auch die Leute in Korinth. Und das Beste zu wollen für das Reich Gottes und nicht irgendwie selbstsüchtige Wege irgendwie zu gehen. Das ist so ein bisschen das Denken gefangen nehmen. Aber ich glaube, wir sind ja nicht Korinther, wir sind da und für uns heisst es vielleicht etwas anderes, unser Denken unter die Herrschaft von Jesus zu stellen. Und ich glaube, das könnte heissen, dass wir in diesem Rahmen Denken, Handeln und Reden von dem, was Jesus uns versprochen hat und was unser Auftrag ist. Das könnte bedeuten, dass wir so handeln, dass die Verheißungen und Versprechen von Jesus ihre Kraft in unserem Leben entfalten können. Dass wir uns abstellen auf Gottes Wahrheiten. Und dass wir unseren Auftrag wahrnehmen und Menschen in die Freiheit herausführen. Und ich glaube, das ist ein geistlicher Kampf. Das kann ein Kampf sein. Und der Kampf, den muss man kämpfen, indem dass man den eigenen Wahrheiten Gottes Wahrheiten entgegenstellt. Und ich habe das letztes Mal ja ausbreitet, dass eben unsere Wahrnehmungen uns einmal trügen können und zu falschen Wahrheiten führen, dass wir irgendwie in unserer eigenen Welt leben, wo selber konstruiert ist, aber eigentlich mit der Wahrheit von Gott nicht unbedingt übereinstimmt. Und dass man dann einmal diese Sachen korrigieren muss und die eigenen Wahrheiten überdenken, ob sie der Realität entsprechen. Und wenn sie das nicht tun, durch die Wahrheiten von Gott ersetzen. Und das ist ein Kampf, ein geistlicher Kampf, wo man mit Gottes Wahrheiten kämpft. Aber wir kämpfen ja nicht nur mit selber konstruierten Wahrheiten, sondern wir kämpfen eben auch mit den Lügen vom Teufel. Der Teufel, der Widersacher von Gott, der tut uns immer wieder Lügen unterschieben, oder? So wie momentan in der Ukraine operiert wird mit Halbwahrheiten, Lügen und so weiter. Das ist genau das System, das der Satan hat. Er tut Lügen platzieren und lässt die rumlaufen und sich entwickeln und gross werden. Und denen müssen wir mit einem geistlichen Kampf entgegentreten. Und zwar mit Gottes Wahrheiten. So wie es Jesus selber gemacht hat, wo der Teufel ihn versucht hat in der Wüste. Dort ist der Teufel auch angeschlichen gekommen, oder? Mit Lügen. Und hätten wollen in Versuchung führen. Und er gesagt, hätten wollen in Versuchung führen, dass er an der Treue und an der Liebe von Gott verzweifelt. Und er gesagt, ja, wenn Gott dich wirklich gern hätte, dann würde er dich doch hier in der Wüste versorgen. Und wenn er es nicht macht, mach doch dir selber Brot. Und Jesus hat mit einer Wahrheit von Gott geantwortet, aus Gottes Wort, dass der Mensch nicht nur vom Brot allein lebt, sondern von jedem Wort von Gott. Und nachher ist er gegangen, der Teufel, dann hat er etwas Neues rausgetüftelt, oder eine neue Strategie, und hat ihn verführen und die Lüge auftischen, dass er losgelöst vom Vater zum Macht kommen und Einfluss. Und Jesus kontert das genau gleich wieder mit einem Wort aus Gottes Wort, wo er sagt, du sollst nur Gott anbeten und Gott allein. Und nachher ist der Teufel gegangen und hat noch mal ein bisschen eine bessere Variante gesucht und hat eine Lüge verpackt, in einem Bibelwort angewendet, oder, dass die Engel werden kommen und ihn schützen und tragen, wenn er sich hier abstürzt. Und Jesus kontert auch dort wieder mit einem Bibelwort, wo er sagt, du sollst Gott, dein Herr, nicht versuchen. Und das zeigt ja, wie wichtig dass eben in diesem geistlichen Kampf ist, dass man mit Gottes Wahrheiten kämpfen tut und nicht mit eigenen Wahrheiten. Denn der Teufel ist ja ganz geschickt, oder? Er kann aber die Lügen, die er verbreitet, die kann er aber unheimlich fromm verpacken. Die sind aber noch viel, viel gefährlicher als die anderen Unwahrheiten, die uns sonst auftischt werden. Die merkt man noch eher. Aber dass die fromm verpackten, das sind die ganz listigen. Zum Beispiel, wenn Gott auf deiner Seite ist, dann fühlt es sich immer gut an. Und wenn es sich gut anfühlt, dann ist Gott sicher auf deiner Seite. Das stimmt aber so nicht. Oder Glauben kann Berge versetzen. Und wenn du genug glaubst, dann wirst du gesund. Und wenn du nicht gesund wirst, dann muss irgendetwas mit deinem Glauben nicht stimmen. Oder als Gotteskind bist ja du ein Kind Gottes. Also du bist ja ein bisschen göttlich. Und dann hast du Zugriff auf das Göttliche und Macht. Du musst es ja nur nehmen. Auch das stimmt nicht. Im geistlichen Kampf, da muss man mit den Wahrheiten aus Gottes Wort operieren. Weil wenn man mit den eigenen Wahrheiten daherkommt, dann wird es dann so rauskommen, dass der Teufel die eigenen Wahrheiten umdreht und missbraucht, um unsere Wahrnehmung zu täuschen und uns so reinzuleimen. Weil er ist ja am meisten von der Täuschung. Das ist ja das, was er kann, oder? Da ist er gut drin. Und wenn man seine Lügen nicht auf eine Leinwand kriechen, muss man mit Gottes Wort arbeiten. So wie es Jesus gemacht hat. Ja, wenn es Jesus schon hat müssen machen, umso mehr müssen wir doch machen. Und das bedeutet, dass man die Bibel muss kennen. Man muss wissen, was in Gottes Wort steht. Man muss wissen, was das bedeutet, was in Gottes Wort steht. Man muss es verstanden haben. Man muss es im Herz tragen und man muss es präsent haben. Darum muss man die Bibel lesen. Darum ist es so wichtig, die Bibel zu lesen. Geistlicher Kampf ohne Bibelkenntnis funktioniert nicht. Aber geistlicher Kampf mit Gottes Wort, da drin liegt Kraft. Geistlicher Kampf, wo man mit den Lügen vom Teufel, von Gottes Widersachen kämpfen muss. Aber das sind ja nicht die einzigen Festungen, oder? Andere Festungen sind ja Gewohnheiten, mit denen, wo man kämpft. Das können auch so wie Festungen sein, wo man drin festgefahren ist, die einem gefangen nehmen. Das kann sein, dass man immer das Haar in der Suppe sucht, oder? Auch jetzt, oder? Wenn die Lockerungen da gekommen sind, oder? Wenn man die gewohnt hat, dann sucht man sofort, ja, wo ist jetzt da noch das Problem am Ganzen, oder? So irgendwie die gewohnt oder herablassend über andere zu schwätzen. Ist auch so eine Gewohnheit. Schwierigkeiten auszuweichen. Viel anzufangen und nicht fertig zu machen. Sachen sammeln und horten. Und nicht können abgeben. Nicht warten können. Ist auch so eine schlechte Gewohnheit. Den Zorn nicht unter Kontrolle haben. Den Emotionen einfach freien Lauf lassen. All das kann einem gefangen nehmen. Und es ist ein Kampf, die Festung einzureissen. Und man macht das eigentlich normalerweise, indem man alte Gewohnheiten durch neue ersetzen tut. Auch von dem schreibt Paulus im Römer 12, 21. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Das schreibt Paulus am Ende von dem Abschnitt, wo es um die Erneuerung von unserem Denken geht. Dass Gott sicher ums Denken, böse Gedanken durch gute zu ersetzen. Aber es geht genauso die Gewohnheiten an. Schlechte Gewohnheiten durch gute ersetzen. Und wenn man schlechte Gewohnheiten durch gute ersetzen will und damit festigen will, einreissen, dann muss man das einüben. Das muss man immer wieder machen. Sonst wären das ja keine Gewohnheiten. Das ist ja ganz normal, oder? Die schlechten Gewohnheiten, die schleichen sich ja auch ein, oder? Das fängt klein an und dann irgendwann ist es so festgefahren, dass du hier nicht mehr rauskommst. Und genauso geht es in die andere Richtung. Gute Gewohnheiten immer wieder einüben. Das Positive sehen. Bewusst das Positive sehen. Was ist gut an dem? Und nicht schon wieder denken, was ist jetzt schwierig und wo könnte ein Problem liegen. Herausforderungen anpacken. Nicht aus dem Weg gehen. Ich bin irgendwie bekannt und berüchtigt dafür, einmal da bei meinen, ja, eigentlich in meinem Umfeld, dass ich immer ziemlich früh mit Sachen anfange. Oder wenn so irgendein Abend verteilt wird, dann gehe ich dann gerade dran. Oder? Wo andere denken, ja, das können wir in 14 Tagen auch noch anpacken. Oder? Aber das ist nicht, weil das habe ich mir aneignen müssen. Ich bin grundsätzlich einer, der gerne das Zeug schleifen lässt, oder? Aber ich weiss, wie es rauskommt. Es stinkt mir mit jedem Tag mehr, oder? Darum muss ich mir auch sagen, hoppla, dran, und dann ist es gemacht, oder? Dann muss ich einüben. Und irgendwann ist es drin, dass die anderen sogar den Eindruck haben, es sei meine zweite Natur, obwohl es überhaupt nicht stimmt. Sich Herausforderungen stellen. Menschen loben, als immer im Zeug so nörgeln, oder? Auch bewusst loben, danken. Oder wenn man so richtig in Wallung kommt innerlich, den Deckel mal noch drauf behalten und denken, nein, jetzt beruhige ich mich zuerst, oder, bevor ich explodiere. Anderen das Gute unterstellen und nicht immer schon das schlimmste Denken von anderen. Gewohnheiten, die du einüben musst, immer wieder. Und dann können Festungen zerstört werden. Festungen, die Gewohnheiten sind. Das sind ein paar Festungen gesehen, die man einrissen muss. Aber es gibt ja auch Festungen, die muss man nicht einrissen, sondern aus denen muss man ausbrechen. Und die sehen dann aber nicht so aus wie Burgen, sondern das sind dann vielleicht eher Höhlen, wo man sich verkriechen tut. Höhlen, Versteck, wo einem zu einem Gefängnis werden können. Und mit so einer Höhle, mit so Höhlen, hat ja der David immer wieder Erfahrungen gemacht. Und darum lese ich euch jetzt auch aus dem 1. Samuel eine Geschichte und eine Erfahrung von David mit Höhlen, Höhlenerlebnis vor. David ging von da hinweg und rettete sich in die Höhle Adulam. Als das seine Brüder hörten und das ganze Haus seines Vaters, kamen sie zu ihm dahin. Und es sammelten sich bei ihm allerlei Männer, die in Not und Schulden und verbitterten Herzens waren. Und er wurde ihr Oberster. Und es waren bei ihm etwa 400 Mann. Und David ging von da nach Mizpe ins Land der Moabiter und sprach zum König von Moab: Lass meinen Vater und meine Mutter bei euch bleiben, bis ich erfahre, was Gott mit mir tun wird. Und er brachte sie vor den König von Moab und sie blieben bei ihm, solange David auf der Bergfeste war. Aber der Prophet Gad sprach zu David: Bleib nicht auf der Bergfeste, sondern geh hin ins Land Juda. Da ging David weg und kam nach Jarheret. Der David hat sich retten vor dem Saul, ist auf der Flucht gesehen und dann hat er Zuflucht gefunden in dieser Höhle Adulam. Und auf dieser Flucht sind ihm interessante Sachen passiert. Er hat auch Sachen erlebt, die eigentlich alle das Potenzial hatten, zu Festungen in seinem Leben zu werden. Er hat ganz interessante Erlebnisse gemacht. Als erstes hat er sich natürlich von seinem Freund, vom Jonathan, trennen, was ganz schwierig war. Dann war er bei den Priestern von Nob, hat eine Zuflucht gefunden und etwas zu essen. Und so ganz nebenbei hat er das Schwert vom Goliath gefunden. Und das Schwert vom Goliath, das war ja eng verknüpft mit dem Kampf mit dem Goliath, oder? Mit dem Sieg, mit dem grössten Sieg, wo ihm aber eigentlich ganz schlecht gedankt worden ist. Jetzt ist er auf der Flucht, alles verloren. Und dort hat er sein Leben riskiert. Und nachher ist er weiter auf Gad, und das war die Heimatstadt vom Goliath. Und dort haben sie gemerkt, dass er der Heerführer vom Saul ist. Und dann wollten sie ihn natürlich ans Lebige. Und dann hat er sich einfach wahnsinnig gestellt, damit sie ihn verschont haben. Also eigentlich der Tiefpunkt in seinem Leben. Der Tiefpunkt auch ja, von den ganzen Verhältnissen und Beziehungen, die drin gesteckt ist. Und am Schluss flüchtet er sich in die Höhle von Adulam. Und dort betet er einen Psalm, und der Psalm, der ist uns überliefert. Ein Gebet Davids zum Nachdenken. Er verfasste es, als er sich auf der Flucht vor Saul in eine Höhle versteckte. Ich schreie zum Herrn, so laut ich kann, und flehe um sein Erbarmen. Ich klage ihm meine Not, ihm sage ich, was mich bedrängt. Wenn ich niedergeschlagen bin und nicht mehr weiter weiß, kennst du noch einen Ausweg? Wohin ich auch gehe, überall will man mich ins Unglück stürzen. Wohin ich auch sehe, nirgendwo will man etwas von mir wissen. Ich finde keine Hilfe mehr und keiner kümmert sich um mich. Deshalb schreie ich zu dir, Herr. Du allein bist meine Zuflucht. Du sorgst dafür, dass ich am Leben bleibe. Höre auf meinen Hilfeschrei, denn ich bin völlig verzweifelt. Rette mich vor meinen Verfolgern, denn ich bin ihnen hilflos ausgeliefert. Hole mich aus dieser Höhle heraus. Dann will ich dir danken vor allen, die dir vertrauen. Denn du hast eingegriffen und mir geholfen. Das ist das Gebet von einem Mann, der sich in einer Höhle versteckt hat. Das Gebet von einem Mann, wo Gott geklagt hat. geschrauen hat zu Gott und am Schluss Hoffnung geschöpft hat. Und das ist eigentlich typisch für das Gebet, für die Klagepsalmen vom David. Es fängt an mit einer ehrlichen Klage über Zustände und alles, was er erlebt hat. Aber es bleibt nicht dort stehen, sondern es endet im Danken und in der Hoffnung und im Vertrauen auf Gott. Aber es ist auch ein Gebet von einem Mann, der ja von Menschen gejagt worden ist, wo ihm eigentlich hätte müssen dankbar sein für das, was er alles gemacht hat. Es ist ein Gebet, und das kommt ja zum Ausdruck von einem Mann, der nicht weiss, was die Zukunft bringt, und alles ist so unsicher. Es ist das Gebet von einem Mann, der enttäuscht ist von diesen Menschen in seinem nahen Umfeld. Es ist das Gebet von einem Mann, der Ungerechtigkeit erlebt hat. Und damit ist es eben ein Gebet von einem Mann, der in der Gefahr gestanden ist, im Selbstmitleid zu baden und in einer Opferrolle gefangen zu sein. Und das wäre ja völlig verständlich gewesen, wenn sich der David hier als Opfer gesehen hätte. Denn er hat eigentlich allen Grund dazu. Der beste Freund hat er verloren und nachher kommt er ums Leben. Seine Frau hat er zurückgelassen. Seine Stellung als Heerführer hat er verloren. Und der Saul, der ist ihm hinterher gejagt und hat ihm vorher schon bei jeder erdenklichen Gelegenheit hat er die genutzt, um ihn zu erniedrigen und um ihn zu demütigen. Also der David, der das Leben riskiert hat für den König und für das Volk und für alle, der hat sich so richtig als Opfer können sehen. Er hat sich können in eine Opferrolle hineinflüchten. Aber dann wird die Höhle von Adulam sein Gefängnis gesehen. Und darum kommt der Prophet Gad und sagt, bleib nicht in dieser Höhle. Gang du wieder raus nach Juda, denn du bist kein Opfer. Und der David geht raus aus der Höhle und kommt wieder in die Freiheit. Und ich glaube, das müssen wir amen auch machen. Aus der Höhle rauskommen. Aus der Höhle treten. Und Höhlen in unserem Leben, dass wir in der Höhle innen stecken, das kann man sein, dass wir in einer Opferrolle gefangen sind. Eine Opferrolle, die kommt aus traumatischen Erlebnissen, Ereignissen aus der Kindheit, ungerechte Behandlung am Arbeitsplatz oder in der Schule, platzte Träume, miese Umstände, die wir drin stecken, oder verschlossene Türen im Leben, wo wir damit kämpfen. Und man sieht sich als Opfer. Und dann muss man aufpassen, dass das nicht zu einer Festung wird. Also eine Opferrolle zu einer Festung wird. Denn so Opferrollen, die können unheimlich gefangen halten. Es ist unheimlich, wie stark so Opferrollen Menschen können im Griff haben. Wenn man einmal schaut, ist einmal interessant, oder? Wenn man bei Beerdigungen mit den Familien am Tisch sitzt, bei den Gesprächen, bei den Trauergesprächen, und dann tue ich normalerweise immer so ein bisschen mit den Angehörigen über das Leben des Verstorbenen nachdenken. Und dann kommen einmal Familiengeschichten auf. Und es ist interessant, wie da nach 40, 50 Jahren Sachen aus der Kindheit raufkommen, wo Menschen in einer Opferrolle gesehen sind, an einem dazumal. Und es wiederholt sich alles, eins zu eins praktisch, an dem Tisch, wo man eine Beerdigung bespricht und dann gewisse Themen halt zur Sprache kommen. Es ist unglaublich, wie Menschen können gefangen sein in so Opferrollen. Und ich habe ja alle Wochen habe ich ja so ein Opfer, das bei mir vorbeikommt. Kommt an die Türe ein, zweimal in der Woche und klagt mir über seine Kindheit, über seine Mitmenschen, über die Wirtschaft, über die Pandemie und, bis ich eine riesige Grinde bekomme und je nachdem ab und zu eine Wut, wenn ich dann ein bisschen abschlucke. Aber er ist so gefangen in seiner Opferrolle. Er ist immer das Opfer. Und seine Höhle ist das Velo, das er dagegen fährt, oder? Und dann fragt er mich, warum ich dann nicht ein bisschen Barmherzigkeit kann zeigen mit ihm. Weil er doch so ein Opfer ist vor allem. Und meine Antwort ist eigentlich immer die, du hast schwierige Sachen erlebt. Das stimmt. Dir ist vielleicht Unrecht geschehen, das sehe ich auch ein. Dir hat Liebe und Verständnis gefehlt. Und es ist absolut in Ordnung, wenn du über das klagst. Aber irgendwann muss die Klagezeit mal ein Ende haben. Und musst aus deiner Höhle kommen und musst das Leben wieder in den Griff nehmen. Komm aus deiner Höhle. Nimm das Leben wieder in den Griff. Du bist doch nicht einfach nur ein Opfer. Und das muss ich mir auch selber sagen, oder? Es sind nicht nur die Leute, die bei mir an die Türen kommen. Aber muss ich mir das auch sagen. Dann denke ich mir einmal, oh Mensch, du, nächsten Sonntag muss ich schon wieder eine Predigt vorbereitet haben. Ein Handout und wieder geniale Gedanken. Es muss ansprechend sein. Und muss immer produzieren, von Woche zu Woche zu Woche. Ich bin doch ein Opfer und so ein Name. Und dann muss ich mir einmal sagen, hey, wach auf. Du hast doch den besten Job, den es nur gibt. Wo gibt es denn einen Job, eine Aufgabe, die so sinnvoll ist und die so abwechslungsreich ist? Willst du wieder Fenster montieren im Winter, dass der Schnee ins Knick reingeht? Nein. Komm aus deiner Opferrolle raus. Ich muss mir einmal selber sagen, komm aus der Höhle. Stell dir vor, am Sonntag darfst du führen und darfst etwas von Gottes Wahrheit erzählen. Und das ist ein Vorrecht. Du darfst hören, was Gott dir sagt und darfst das weitergeben. Jetzt entspann dich mal und hör auf, ein Opfer zu sein und mach deinen Job. Ab und zu muss ich mir selber, ehrlich gesagt, den dritten Arsch geben, damit ich in Gang komme, oder? Damit ich nicht in meiner Opferrolle bleibe. Und ich glaube, das geht anderen vielleicht auch so. Weil so eine Opferhaltung, das kann eine unheimliche Festung sein, die einem festhält, wo du hier nicht rauskommst. Oder? Wer der David in dieser Höhle geblieben, der hätte 10 Jahre drinnen hocken. Aber er ist rausgegangen. Der Prophet hat gesagt, geh raus, bleib nicht da. Vergiss die Geschichte, nimm das Leben in die Hand. Denn du bist berufen zur Freiheit. Und das sind wir ja alle. Wir sind doch zur Freiheit berufen und nicht in irgendwelchen Gefangenschaften drin zu hocken. Jesus hat uns erlöst, damit wir als Freie leben. Und Jesus nachzufolgen heisst, in die Freiheit kommen, immer mehr. Immer mehr in die Freiheit hineinwachsen. Und der Kurs Freiheit in Christus ist ja ein Instrument, um das zu fördern. Menschen in die Freiheit führen. Und Menschen in die Freiheit führen und in die Freiheit kommen, ist an einem Kampf. Es ist einfach so. Man kann schon etwas anderes erzählen, aber es stimmt einfach nicht. Es ist ein geistlicher Kampf. Ein Kampf, den man an einem Festigen einreissen muss. Ein Kampf, den man einen Schritt aus der Höhle machen muss. Und das kann einem schwer sein. Es kann einem schwer fallen. Das ist ganz klar. Aber mit dem Geist Gottes als Hilfe ist es möglich. Und das ist das Evangelium. Man kann in die Freiheit kommen. Höhlen müssen nicht unser Zuhause sein. Und es muss auch nicht so sein, dass wir von Festigen geknechtet sind. Wir sind zur Freiheit berufen. Amen. Amen. Möchte ich beten an dieser Stelle mit uns. Ja, Jesus, ich danke dir, dass du das Opfer gesehen bist, das am Kreuz für uns die Freiheit errungen hat und dass nicht wir Opfer sind. Und dass wir auch nicht Festigen müssen haben in unserem Leben, wo wir einfach müssen behalten und tolerieren und damit leben, sondern dass du willst, dass wir diese Festigen mit der Kraft von deinem Geist können zerstören und in die Freiheit kommen. Und ich bitte dich einfach, dass du in der nächsten Woche mit uns bist, dass wir die Festigen sehen und dass wir sie angehen können in deiner Kraft. Amen.